Heiko Schöning über Gates Besuch bei Bild. Das ist der Anfang einer geskripteten Werbekampagne. Aber wofür? Auf eins will es jetzt wissen. Würde die Bundesregierung Netanyahu wirklich verhaften? Bei uns erfahren Sie die Antwort. Und? Als ob es die Kölner Silvesternacht nie gab. Bundesregierung leugnet Gruppenvergewaltigungen. Die Begründung haben wir sogar schriftlich. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Das deutsche Kanzleramt muss die Protokolle des sogenannten Corona-Expertenrates im Wesentlichen ungeschwärzt veröffentlichen. Dies entschied das Verwaltungsgericht Berlin und gab damit dem Arzt Christian Haffner Recht. Für eine Überraschung sorgte dabei die Urteilsbegründung. Darin wird angedeutet, die Bundesregierung wollte die Dokumente vor allem deshalb schwärzen, um eine künftige Massenbestellung von Impfstoffen und Medikamenten nicht zu gefährden. Ob diese bereits konkret vorbereitet wurde, blieb unklar. Dem Berliner Gericht zufolge gäbe es jedenfalls keine Anhaltspunkte für eine zukünftige Pandemie. Dadurch sei auch keine weitere Beschaffung von Impfstoffen erforderlich. Der Kläger Christian Haffner hatte die Herausgabe der ungeschwärzten Unterlagen verlangt, um, nach eigenen Angaben, Transparenz über die medizinische Wirksamkeit der Corona-Impfstoffe zu schaffen. Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak gab gestern die Auflösung des Parlaments bekannt. Die Parlamentswahlen werden auf den 4. Juli vorverlegt. Aufdeckerautor Heiko Schöning kommentierte das wörtlich: USA und Großbritannien synchronisieren sich, damit ab 2025 keine Landeswahlen den geplanten Lockdown wohl für Jahre stören. Heiko Schöning, dessen Prognosen sich auch zu Corona bestätigt hatten, hatte bereits im Dezember des Vorjahres gegenüber auf 1 vor einem weiteren Thema gewarnt, dem Angriff auf das Mikrobiom, also die natürlichen Mikroorganismen im Darm. Nun hat auch Bill Gates das Thema bei einem Besuch bei der Bild-Zeitung aufgegriffen. Wie ordnet Heiko Schöning dieses neue Vorhaben des Multimilliardärs ein?
Es ist ein wirklich skurriler Besuch gewesen. Vor ein paar Tagen in Hamburg kam plötzlich Bill Gates persönlich in die Redaktionsräume der Bild-Zeitung. Das ist der Springer Verlag, die populärste Zeitung in Deutschland, und die Bild-Chefin setzte sich mit ihm alleine auf ein rotes Sofa und sie fing an, sofort halt über Kinder zu sprechen. Und gleich in der ersten Minute schlug dann die Bild-Chefin einen wirklich sehr, sehr wilden Bogen und sagte ganz unvermittelt: Wenn Sie über die Zukunft von Kindern sprechen, dann müssen wir über Mütter reden. Können Sie mir das im Detail erklären zwischen dem Mikrobiom der Mütter und der Zukunft der Kinder? Diese Frage hat sie an Bill Gates gerichtet, obwohl Bill Gates überhaupt nicht das Wort Mikrobiom in den Mund genommen hat und überhaupt keinen Zusammenhang. Das heißt, die Bild-Chefin hat Bill Gates einfach halt mal nach dem Mikrobiom der Mütter gefragt. Bill Gates hat dann halt tatsächlich halt erläutert, dass die Menschen halt ein Darmmikrobiom haben. Also völlig unfachlich hat er auch gesagt, dass die meisten Menschen ein Mikrobiom haben. Das ist falsch. Alle haben eins. Und dann sprach er sogar noch halt vom vaginalen Mikrobiom. Also es war wirklich absolut skurril. Und was wir dort haben, das ist offenbar der Anfang einer geskripteten Werbekampagne.
Bill Gates ist ja IT-Mann eigentlich und nun will er auch das Mikrobiom von Kindern und Müttern ändern, wie er in diesem Interview angekündigt hat. Wie bewerten Sie dieses Vorhaben? Das ist ja, wie Sie sagen, mehr als skurril.
Ja, in der Tat. Ich muss klar sagen, wir haben es hier mit einem organisierten Verbrechen zu tun. Und es ist abgedruckt und vorhergesagt, wie es abläuft. Und es ist ernst, es ist real. Das, was wir jetzt halt erleben, dass Bill Gates dort auftaucht und nach dem Mikrobiom gefragt wird, sozusagen aus dem heiteren Himmel heraus, das ist kein Zufall. Es ist wirklich so, dass der Angriff auf das Mikrobiom ein groß angelegter Angriff auf unsere natürliche Widerstandsfähigkeit ist. Denn in unserem Darm, dort wird das Immunsystem eines Menschen trainiert. Und die guten, hilfreichen Bakterien helfen uns, nicht nur die Nahrung zu zerkleinern, sondern auch unsere Widerstandsfähigkeit gegen sozusagen auch schlechte Bakterien darzustellen. Und wenn man jetzt dieses Mikrobiom verändert, also einfach zum Beispiel mal weghaut und dann vielleicht gentechnisch veränderte Bakterien zum Ersatz anbietet, dann ist es ein groß angelegter Angriff, der eben nicht zur Gesundheit der Menschheit beiträgt, sondern genau das Gegenteil ist. Und davor kann ich nur warnen.
Wie solche gentechnisch veränderten Bakterien verbreitet werden könnten, erfahren Sie exklusiv im vollständigen Interview mit Heiko Schöning auf www.auf1.tv. Eine Woche vor der WHO-Tagung in Genf wächst der Widerstand gegen Pandemievertrag und internationale Gesundheitsvorschriften. In einem Brief an seine afrikanischen Amtskollegen machte Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa jetzt seinem Unmut über den geplanten Pakt kein Hehl. Er warnte, dass der Pandemievertrag etwa in den Bereichen Impfstoff- und Medikamentenversorgung nicht den Interessen Afrikas entspreche. Sollten die 54 stimmberechtigten afrikanischen Länder geschlossen gegen den Vertrag stimmen, würde dieser seine notwendige Zweidrittelmehrheit verfehlen und scheitern. Und die Afrikaner sind nicht allein. Mehrere Staaten haben ihre Ablehnung bereits angekündigt, darunter Großbritannien und die Slowakei. In mehreren EU-Ländern wie Österreich, Deutschland, den Niederlanden und Belgien gibt es teils erheblichen politischen Widerstand gegen den Vertrag. Stunden der Entscheidung in Genf. Wird die nächste Pandemie einfach durchgewunken oder scheitert der Freibrief für Masken und Impfungen doch noch auf der Zielgeraden? Wenn bei der WHO-Tagung die Würfel fallen, ist auf eins für Sie dabei. Alles, was wichtig ist, erfahren Sie in unseren Nachrichten und mehreren Sondersendungen. Keuchhustenalarm in Baden-Württemberg. Nach 2500 Fällen hat das Landesgesundheitsamt Stuttgart jetzt offiziell eine Epidemie ausgerufen. Weshalb, bleibt jedoch unklar. Eine auf 1 Anfrage an die Behörde blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Die Kinderärztin und Epidemiologin Viktoria Schönfeld vom RKI nannte als Grund zum einen den sogenannten Nachholeffekt aus der Corona-Zeit. Außerdem sagte die Medizinerin, es gebe nun häufigere Keuchhustentests. Die Folge? Das Robert-Koch-Institut registrierte bis Mitte Mai für ganz Deutschland 4.500 Fälle. 2023 waren es im gleichen Zeitraum nur 1.500 Patienten. Auffallend ist, nach Angaben Schönefelds sind nur Säuglinge unter 6 Monaten durch Keuchhusten besonders gefährdet. Dennoch empfiehlt die RKI-Mitarbeiterin 3 Impfungen für Säuglinge, und zwar im Alter von 2, 4 und 11 Monaten. Aber auch Erwachsene, vor allem Schwangere, sollten sich impfen lassen. Die Aktivistin Stefanie Zomakaeva ist Gründerin der Initiative Deutschland steht auf, die sich unter anderem für den Erhalt des Bargelds einsetzt. Was sagt sie über digitale Währungen?
Frau Zomkajewa, durch die geplante digitale Währung und die neue digitale Zentralbankwährung herrscht ja große Angst einer schleichenden Enteignung. Wie begründet ist denn diese Angst?
Die ist sehr begründet und sie basiert ja auch auf Erfahrungen der letzten Jahre. Die EZB hat ja mit ihrer Nullzinspolitik bereits zu einer schleichenden Enteignung beigetragen. Es ist ja kaum noch möglich, Vermögensbildung zu betreiben mit einer Nullzinspolitik. Die Inflation ist auch inzwischen für alle sichtbar. Insofern, denke ich, geht die Angst sogar noch darüber hinaus. Es geht ja inzwischen auch schon um die Kopplung an soziales Verhalten. an Nutzungsbedingungen, die vielleicht mit einer digitalen Währung kommen, und einen Demokratieverlust, wenn die Möglichkeit besteht, Andersdenkende zu sanktionieren über eine digitale Währung. Das ist der Stichwort der gläserne Bürger. Ich denke, deswegen geht es darüber hinaus über die Enteignung.
Sie selbst fordern bereits länger eine dezentrale Währung. Finanzexperten wie Philipp Hopf weisen jedoch darauf hin, dass sich gerade die Blockchain-Technologie digital zurückverfolgen lasse. Wie stellen Sie sich diese dezentrale Währung vor und soll diese tatsächlich nicht vom Staat kontrolliert werden können?
Ja, das ist der entscheidende Punkt, dass wir bei den dezentralen Währungen die Möglichkeit haben, alle Transaktionen von Mensch zu Mensch direkt zu tätigen. Und auch selbst durch die absolute Offenlegung alle Transaktionen nachverfolgen können. Klar, natürlich, es ist pseudonymisiert. Das heißt also, es ist nicht direkt zuzuordnen, wer ist, aber es ist nachverfolgbar. Das ist nicht nur gegen Terrorismus gut, sondern es ist auch gegen Korruption gut. Also es hat Vor- und Nachteile, die Offenlegung, aber das Wichtigste ist eben auch, dass bei diesen dezentralen Währungen wir selbst die Kontrolle darüber haben und nicht mehr einem zentralen Mittler in der Mitte vertrauen müssen und damit natürlich auch Manipulationen der Währung ausgeschlossen ist.
Das vollständige Interview mit Stefanie Zomakaeva finden Sie auf www.auf1.tv. Sollte der Internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl gegen Benjamin Netanyahu erlassen, müsste die deutsche Polizei den israelischen Ministerpräsidenten verhaften, sobald er den Boden der Bundesrepublik betritt. Immerhin legt die Ampelkoalition Wert auf eine, wie es heißt, regelbasierte Außenpolitik. Und deshalb wollte es auf eins jetzt wissen. Zunächst vom Bundesjustizministerium. Das FDP-geführte Haus erklärte sich umgehend für nicht zuständig. Dann vom Innenministerium. Dem Ressort von Nancy Faeser untersteht immerhin die Bundespolizei und damit die Grenzkontrollen. Die dortige Pressestelle verwies uns an das Justizministerium, wo wir bekanntlich schon gefragt hatten. Schließlich erfuhr unser Sender, verantwortlich sei das Auswärtige Amt unter Annalena Baerbock. Doch im für Völkerrecht verantwortlichen Ressort hielt man sich ebenfalls bedeckt. Die Pressestelle verwies auf die Äußerungen von Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch. Dort war die Stimme der Koalition entsprechenden Fragen wortreich ausgewichen. Rund 600 Tonnen Lebensmittel für die Zivilbevölkerung des Gazastreifens können die betroffene Region offenbar nicht erreichen. Dies meldet der arabische Nachrichtensender Al Jazeera. Grund sei die komplette Schließung der Grenzen des umkämpften Gebiets. Auch eine Flucht der geschätzt 2 Millionen Bewohner ist daher unmöglich. Dem Bericht zufolge kann die Grenze nur noch mit Hilfe von Schleusern überquert werden. Diese würden etwa $5,000 pro Person verlangen. Auf eins hat die Situation im Kriegsgebiet im Blick. Wir haben das Auswärtige Amt gefragt und wollen wissen, wie verhält sich Deutschland in dieser humanitären Katastrophe? Bleiben auch für deutsche Hilfslieferungen die Schlagbäume unten? Und wir haben einen Fachmann um seine Einschätzung gebeten. Die Ergebnisse erfahren Sie am Freitag in den Nachrichten auf 1. In Chemnitz fand gestern eine Großrazzia statt. Im Visier der Ermittler stand ein Clan der Sinti und Roma, der mutmaßlich der organisierten Kriminalität beschuldigt wird. Lange Zeit hatte die Stadtverwaltung das Treiben des Goman-Clans, der laut Bild als die gefährlichste Großfamilie Deutschlands gilt, nicht nur ignoriert, sondern gar bagatellisiert, so die Partei Freie Sachsen. Zu den kriminellen Machenschaften des Clans und den Hintergründen zur Razzia hat auf eins den Chemnitzer Stadtrat Robert Andres befragt.
Ja, seit Monaten breitet sich hier in Chemnitz der Goman-Clan aus. Die haben schon ein gutes Dutzend Häuser erworben. Unter anderem betätigen sie sich hier auch in dubiosen Geschäften. Heizungsreinigung, Teppichreinigung, aber nicht so, wie wir uns das vorstellen, sondern versuchen dann schon ältere Menschen über den Tisch zu ziehen. Da gibt es auch mehrere Vorfälle, die uns mittlerweile dort bekannt geworden sind. Wir haben aufgrund dessen Recherchearbeiten betrieben und die betroffenen Stadtteile über Flugblätter informiert. Und gestern war es dann soweit, da hat auch der Staat zugeschlagen. Es gab Hausdurchsuchungen, etwa 180 Beamte waren im Einsatz gewesen und haben die Räumlichkeiten vom Goman-Clan durchsucht. Es soll auch eine Festnahme gegeben haben. Und wir hoffen, dass das natürlich erst der Anfang ist, weil, wie wir alle wissen, wenn man in den Westen schaut, wie sie sich dort schon ausgebreitet haben, sind das Zustände, die wir hier natürlich in Chemnitz nicht möchten.
Für die Opfer sexueller Belästigungen ist diese Behauptung der Bundesregierung wahrscheinlich ein Stich ins Herz. Denn die Ampelkoalition leugnet, dass es Gruppenvergewaltigungen in Deutschland überhaupt gibt. Dieser Begriff, so heißt es lapidar in einer parlamentarischen Antwort, sei weder ein feststehender juristischer Begriff, noch lasse er sich einer bestimmten Strafvorschrift zuordnen. Was nach Ansicht von SPD, Grünen und FDP also gar nicht existiert, ist der Polizei in Deutschland dagegen offenbar genau bekannt. Sie warnt seit längerer Zeit öffentlich vor dem sogenannten Taharrush Gamea. Das ist arabisch und bedeutet übersetzt kollektive Belästigung. Der Sprecher des Bundeskriminalamts, Markus Kurz, beschreibt derartige Taten mit folgenden Worten. Mehrere Männer gehen die Frauen an, indem sie sie umkreisen, umzingeln und schließlich belästigen und anfassen. Im Jahr 2023 gab es in Deutschland 12.186 registrierte Vergewaltigungen und sexuelle Nötigungen. Es war die höchste Anzahl derartiger Verbrechen in den vergangenen 10 Jahren. Eine Woche nach den Hausdurchsuchungen bei Peter Bistron wächst ein Verdacht. War auch in diesem Fall das sogenannte Recherchekollektiv korrektiv beteiligt? Erstmals hat Bistron jetzt mit Auf 1 über den Fall gesprochen und er sagt, tschechische Investigativjournalisten hätten herausgefunden, dass das dortige Korrektiv in die Kampagne eingebunden gewesen sei. Damit nicht genug. Die Organisation habe vorab alle Informationen von Regierungschef Peter Fiala und dem Geheimdienst erhalten. Dies lasse sich bei Prüfung der zeitlichen Abfolge von deren Veröffentlichungen eindeutig belegen. Bistron erklärt unserem Sender, dass die Behauptungen, er habe Gelder angenommen, vom Magazin Spiegel stammten. Und dieser stützt sich dabei auf anonyme Quellen aus der tschechischen Regierung und dem Nachrichtendienst. Auffallend ist, die Agenten bestreiten, laut Bistron, jemals dessen Namen genannt zu haben. Zudem habe der Spiegel behauptet, der AfD-Bundesvorstand habe die Geldzahlungen an Bistron bestätigt. Auch das sei falsch. Aus Sicht des Politikers seien Hausdurchsuchungen und auch die Veröffentlichung privater Informationen über seine Mutter in der Presse Teil einer Medienkampagne. Und um Polizeieinsätze geht es unter anderem auch in unserem Meldungstelegramm.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich offen für die Aufnahme gemeinsamer Schulden durch die Europäische Union gezeigt. Zuvor hatte bereits der EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni in bestimmten Fällen eine Vergemeinschaftung von Schulden vorgeschlagen. So könne man etwa eine gemeinsame Verteidigungspolitik finanzieren. Ähnliche Forderungen hatten auch schon Frankreich und Estland erhoben. Der Staatsrechtler Clemens Arzt fürchtet eine weitere Einschränkung des Demonstrationsrechts in Deutschland. Auf einer Pressekonferenz sagte der Professor der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin, wir haben uns während Corona daran gewöhnt, dass Versammlungen verboten werden dürfen. Nun sehe er ähnliche Tendenzen bei Protesten gegen das Vorgehen Israels im Gazastreifen. Weiter erklärte der Wissenschaftler, Versammlungsfreiheit heißt auch, die abwegigsten Meinungen zuzulassen. Die Deutsche Bundesbank rechnet für den Mai mit einem Anstieg der Inflationsrate. Insbesondere sei ein weiterer Anstieg der Energiepreise zu erwarten. Dies wirke sich auch auf die Wirtschaftsleistung aus. In energieintensiven Betrieben wie dem Baugewerbe stagniere nach wie vor die Nachfrage, heißt es in dem Monatsbericht der Zentralbank. Russland soll eine einseitige Erweiterung seiner Seegrenze in der Ostsee planen. Nach Berichten russischer Medien soll es sich unter anderem um die Außengrenze vor der Küste des nördlichen Ostpreußens handeln. Eine solche Grenzverschiebung würde hauptsächlich die NATO-Staaten Finnland und Litauen betreffen. Eine offizielle Ankündigung der Grenzverschiebung erfolgte nicht. Die Erweiterungspläne wurden später durch russische Nachrichtenagenturen dementiert. Der Musiker Jill Ofarim hat die vom Landgericht Leipzig verhängte Geldauflage bislang nicht bezahlt. Die Kammer gewährte dem Musiker nun eine Fristverlängerung bis Ende August. Hintergrund war ein Prozess wegen Verleumdung gegen den 41-Jährigen. Er hatte einen Hotelangestellten in der Messestadt Antisemitismus vorgeworfen.
Die Polizei Hannover darf Verdächtige nicht mehr fragen, wie sie heißen. Diese Vorschrift fanden die Beamten jüngst in einem Merkblatt. Wörtlich heißt es darin, der Name, mit dem sich die Person vorstellt, ist ihr richtiger Name. Anlass dieses Verhaltenshinweises war der Christopher Street Day in der Landeshauptstadt Niedersachsens. Und dort gelte für die Beamten, Zitat, orientiere dich an den Namen und Pronomen, die die Person für sich selbst benutzt. Kritik kam unter anderem von der Deutschen Polizeigewerkschaft. Deren Vorsitzender Heiko Teggertz sagte, für die Polizei habe das Grundgesetz zu gelten, nach dem alle Menschen gleich und somit auch gleich zu behandeln seien. Dazu gehöre auch die Identitätsfeststellung, bei der natürlich nach dem richtigen Namen gefragt werde. Die Polizei Hannover verteidigte ihre Richtlinien. In einer Presseerklärung heißt es wörtlich, unser Ziel ist es, Vorurteilen entgegenzuwirken und ein diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld zu schaffen. Wir sind Vielfalt. In Niederösterreich hat übrigens ein Weinbauer bei Grabungsarbeiten in seinem Keller Überreste von mindestens 3 Mammuts entdeckt. Archäologen sprechen vom bedeutendsten Fund dieser Art seit mehr als 100 Jahren. Da eine solche Häufung von Mammutknochen an einem Ort ungewöhnlich sei, vermuten Forscher, dass Jäger an dieser Stelle in grauer Vorzeit eine Fallgrube ausgehoben haben. Der zwischen 30.000 und 40.000 Jahre alte Fund wird nun zur Restauration an das Naturhistorische Museum in Wien übergeben. Ja, und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns, bei den Nachrichten auf 1.